Lass uns noch einmal kurz beten. Vater, wir sagen dir von Herzen Dank, dass wir uns versammeln können hier, um dich zu loben und zu preisen, aus deinem Wort zu hören. Und das wollen wir wirklich auf dich hören, auf das, was du uns zu sagen hast. Wir beten, dass wir offene Herzen, einen offenen Verstand haben und preisen dich in allem. Und dir sei Ehre und Dank durch Jesus. Amen. Schon seit einiger Zeit unterhalten meine Frau und ich über ein Thema, was uns sehr am Herzen liegt. Und diese kleinen Büchlein hier waren uns da auch eine große Hilfe. Wer da einen Blick reinwerfen möchte, ist da gerne zu eingeladen. Und das ist auch Grundlage von vielem, was ich heute sage. Guckt nachher rein, mehr will ich das jetzt gar nicht sagen. Starten möchte ich mit zwei Ereignissen der vergangenen Woche. Und zwar geht es bei dem ersten Ereignis geht es um Klamotten, also Kleidung, Klamotten. Das zweite Ereignis, da geht es um Ratten und Ameisen. Also am vergangenen Mittwoch, da war ich in meinem Büro in Sieke. Und das ist der Grundriss von drei Büros. Hier ist eine Tür, das ist Rüdiger beim Arbeiten. Da ist ein Büro, da ist ein Büro. Okay. Und da hörte ich dann, wie eine andere Kollegin kam ins Büro und erzählte ihr ganz aufgeregt etwas. Ihr kennt das vielleicht, ihr seid selber am Arbeiten und merkt, irgendwas ist da los. War schon interessant, denn kurze Zeit später, da ging hier eine Kollegin lang und hörte, wie die sich unterhalten und was passiert da natürlich? Ja, Zusammenrottung. Sie waren dann beieinander und haben ganz offensichtlich etwas Gutes miteinander geteilt. Ganz offensichtlich standen da irgendwelche Antennen auf Empfang und ja, hat gut geklappt. Ich bin dann später, also am folgenden Tag, bin ich zu der einen Kollegin hin und habe gefragt, was war jetzt genau da eigentlich los? Ich habe nur mitbekommen, ja, also unten um die Ecke, da ist ein Klamottenladen, 50%. Und naja, ja. Und ob ich nicht auch? Okay, gut. Das Zweite, an demselben Tag habe ich mit einer Kollegin telefoniert, die leitet ein Wohnheim. Und sie hat mir erzählt, dass sie dort eine Ratten- und Ameisenplage in den Griff bekommen haben. Also da, wo halt die ganzen Müllcontainer sind, da ist dann gerade im ländlichen Bereich, da fühlen sich auch die kleinen Erdbewohner so ganz wohl. Und das ist dann manchmal ein Problem. Und mit Ameisen, wenn dann so Ameisenstraßen durch ein Wohnheim durchgehen, auch nicht schön. Also das hat sie so geteilt und sagte, die haben das in den Griff gekriegt und habe ich so nachgefragt, wow, wie das denn? So richtig die chemische Keule oder wie? Nein, also eine Firma war da, hat auch irgendwas hingestreut, aber das ist auch etwas, in dem Wohnheim wohnen ja Menschen mit geistiger Behinderung. Das heißt, da kannst du auch nicht sagen, also das, was da liegt, sei mal vorsichtig, das fass mal besser nicht an. Also das soll irgendwie alles ganz, wie auch immer. Ich glaube, das Schlagwort heutzutage ist ja, es ist ganz natürlich. Ja. Also, das war schon interessant. Also das so zu hören. Und ich habe dann eben, wie gesagt, nachgefragt. Und warum auch? Weil wir nämlich bei uns auf unserer Terrasse, da startete vor 14 Tagen, starteten fliegende Ameisen. Die sind irgendwie geschlüpft und unsere Terrasse, die sackt an einer Stelle auch so langsam ab. Also, ja, dann habe ich eben auch nachgefragt, warum, wie haben die das in den Griff gekriegt? Weil, na, so ein gewisses Interesse ist da. Wer hat schon gerne viele Ameisen im Garten? Na gut. Okay, also diese zwei Ereignisse. Jetzt stellen wir uns mal vor, da gibt es zwei Varianten von den Ereignissen. Also das erste, die Klamotten. Die Kollegin, ich habe das einfach so mitgekriegt, und jetzt stellt euch mal vor, die Kollegin wäre dann zu mir gekommen und hätte gesagt, Rüdiger, da ist so ein Klamottenladen, also Klamotten für Frauen, das wäre doch bestimmt auch was für deine Frau. Komm doch mal mit und guck, ist alles runtergesetzt und nimm doch einfach was mit. Hätte ich gesagt, ja, okay, ja, vielen Dank, guter Hinweis, mache ich normalerweise nicht. Klamotten für meine Frau kaufen, ich kaufe kaum Klamotten für mich, irgendwie ist ein Gräuel, okay. Na gut. Und stellen wir uns vor, die hätten dann gesagt, aber es sind 50% und jede Woche kommt noch mal Neues hinterher. Ist gut. Nee, nein, danke. Aber jetzt frag doch erstmal deine Frau. Nein, ist gut. Lass mich bitte damit zufrieden. Auch in Zukunft, okay? Was wäre dann passiert? Die Kolleginnen hätten eine ganz hohe Mauer gebaut, wo ich mir gedacht hätte, egal mit was die kommen, bitte lass mich zufrieden, okay? So. Zweite Beispiel mit den Ratten und den Ameisen. Meine Kollegin hat ja einfach das so erzählt. Sie hätte ja auch sagen können, ach übrigens, wir haben das hier in den Griff gekriegt, Ratten und Ameisen. Rüdiger, ist das denn bei dir auch ein Thema? Nee, ein bisschen. Aber momentan, du, aber mit den Ratten, da muss man vorsichtig sein. Also, nee, wir haben gar keine Ratten. Du, ich glaube, jeder hat Ratten. Geh mal zu euren Mülltonnen und guck mal genau, ihr habt Ratten, geht hin. Nee, also, aber so wie das jetzt war, sie hat einfach davon erzählt, sie hat es geteilt und meine Antenne stand jetzt wegen den Ameisen so ein bisschen auf Empfang. Ich weiß zumindest, wenn mir jetzt die Ameisen zu sehr, ich kriege sie nicht in den Griff oder sie stören mich zu sehr, dann weiß ich zumindest, wo kann ich nachfragen. Okay. Also das Ziel dieser Predigt geht jetzt nicht um Ratten und Ameisen und auch nicht um Klamotten, sondern es geht darum, eine gute Nachricht zu teilen. Und das Ziel ist es, das Teilen einer guten Nachricht näher zu untersuchen. Und natürlich speziell das Teilen der guten Nachricht zu untersuchen. Damit wir wieder neu erkennen, was das eigentlich bedeutet. Und um dieses Ziel zu erreichen, werden wir uns 4 Punkte anschauen. Das erste ist, dass wir uns anschauen, wohin uns Jesus eigentlich schickt. Und was wir auf dem Weg auch brauchen. Nämlich Weisheit. Wir werden uns dann anschauen, 5 Gründe, warum ein Nein keine schlechte Antwort ist. Und abschließend einige Hinweise und Praktisches. Ja, wohin uns Jesus schickt. Okay. Zunächst müssen wir da allerdings auch schauen, wenn Jesus uns irgendwo hinschickt, was brauchen wir dann erstmal noch auf dem Weg? Dazu lesen wir, schlagt gerne eure Bibel mit auf, in Matthäus Kapitel 9. Matthäus Kapitel 9, die Verse 36 bis 38. Das ist in dem Kapitel, bevor es dann die Aussendung der 12 Jünger in Matthäus 10, bevor das passiert. Und hier lesen wir über Jesus, als er aber die Volksmengen sah, wurde er innerlich bewegt über sie. Warum? Weil sie erschöpft und verschmachtet waren, wie Schafe, die keinen Hirten haben. Dann spricht er zu seinen Jüngern, die Ernte zwar ist groß, die Arbeiter aber sind wenige. Bittet nun den Herrn der Ernte, dass er Arbeiter aussende in seine Ernte. Was absolut essentiell ist, was vor allem anderen steht, bevor wir überhaupt losgehen, ist, dass wir Liebe, dass wir Mitgefühl, dass wir Erbarmen haben, dass uns das bewegt, dass uns unsere Mitmenschen bewegen. Und das sehen wir an Jesus immer und immer wieder. Er war innerlich bewegt. Und wenn wir dann auf dem Weg sind, was brauchen wir dann? Im nächsten Kapitel sagt dann Jesus in Matthäus 10, 16, siehe, ich sende euch wie Schafe unter die Wölfe. Schafe mitten unter Wölfe. Was passiert mit Schafen, wenn man das mitten unter Wölfe schickt? Da muss es gut verkleidet sein, damit die Wölfe es nicht erkennen, denke ich. Oder sonst ist mit dem Schaf wie ziemlich schnell es vorbei. Und Schafe, habe ich zumindest immer wieder gelesen, sind eher dumme Tiere und ohne ihren Hirten kommen die nicht weit. Und wenn er uns wie Schafe losschickt, mitten unter Wölfe, dann macht uns das doch eines klar. Wen brauchen wir die ganze Zeit? Den Hirten. Wir brauchen den Hirten. Wir brauchen gar nicht loszugehen, wenn wir den Hirten nicht haben. Wenn wir den Hirten nicht kennen und wenn wir nicht auf seine Stimme hören. Das macht einfach keinen Sinn. Das ergibt keinen Sinn, ist grammatisch richtiger. Oh. Ist ja richtig. Oh. Ja, gute Vorbilder sind immer gut. Und das beste Vorbild ist eben unser Herr selbst. Und wenn wir uns da anschauen, wie ist er mit dem reichen Jüngling umgegangen, der zu ihm kam und sagte, was muss ich tun, um das ewige Leben zu erben? Was muss ich tun? Und er hat nicht gesagt, falsche Frage, du musst gar nichts tun und so, und hat ihn nicht getadelt und. Er hat ihm gesagt, was ihm fehlte. Aber in Markus 10, Vers 21 lesen wir, dass Jesus ihn anblickte. Und was dann? Er gewann ihn lieb. Er gewann ihn lieb. Und dann erzählt er ihm, was ihm fehlt. Und dann geht er traurig weg, weil er hatte viele Güter. Aber wusste das Jesus schon? Er blickte ihn an und gewann ihn lieb. Und da muss ich mich fragen, wenn ich mit Menschen über die frohe Botschaft rede und ich merke irgendwie, ja, da komme ich nicht weiter oder da steht irgendwas Großes dazwischen, habe ich die Menschen lieb? Gewinne ich sie lieb? Und ich denke, das ist die größte Herausforderung, vielleicht nicht nur für mich. Und Jesus beim Einzug in Jerusalem, wo er sagt, Jerusalem, Jerusalem, der tötet die Propheten und steinigt die, die zu ihr gesandt sind. Wie oft habe ich deine Kinder versammeln wollen, wie eine Henne ihre Küken versammelt unter ihre Flügel und ihr habt nicht gewollt. Und am Kreuz, was sagt Jesus da? Vergib ihnen, denn sie wissen nicht, was sie tun. Und je mehr wir das anschauen, wie Jesus das gelebt hat, wie er die Menschen geliebt hat, er wusste, er zieht ein und alle schreien, Hosianna, willkommen. Und kurze Zeit später, kreuzige ihn. Und dann hängt er am Kreuz und sagt, vergib ihnen. Das ist Liebe. Das ist echte Liebe. Das ist die Liebe, die das Wohl des Nächsten im Auge hat, obwohl er es nicht verdient. Und wie oft ist das bei mir leider nicht so. Aber das ist das, was wir auf dem Weg brauchen. Und danach uns auszustrecken, die Liebe Jesu. Was ist denn das Zielgebiet? Wohin schickt uns Jesus? Schickt er uns nach Timbuktu oder nach wo auch immer hin? Da, wo du bist, hat Jesus dich hingeschickt. Da, wo du bist. Und das Zielgebiet sind die Menschen. Die Menschen, unter denen du dich bewegst, unter denen du lebst. Und was für Menschen halten sich denn darin auf? Und das Fragezeichen steht für die, die auf der Suche sind. Die wirklich wissen wollen, die fragen. Da gibt es etwas, etwas mehr. Ich möchte gerne wissen, was. Die auf der Suche sind. Und es gibt ja noch mehr Menschen, wie wir auch vorhin schon gelesen haben. Jesus hat seine Jünger ausgeschickt und hat sie wie Schafe mitten unter Wölfe geschickt. Da müssen wir auch wissen, da sind auch Wölfe dabei. Und was wollen Wölfe mit den Schafen? Halma spielen? Nein. Sie wollen die Schafe gerne fressen. Ganz genau. Und Jesus warnte seine Jünger. Wie Schafe. Und in Matthäus 7, Vers 6, da heißt es ja auch, gebt nicht das Heilige den Hunden. Werft auch nicht eure Perlen vor die Schweine, damit sie diese nicht etwa mit ihren Füßen zertreten und sich umwenden und euch zerreißen. Das sind nicht die Hunde, unser Haustier und der beste Freund des Menschen. Das sind wilde Biester, wo du dir denkst, da will ich jetzt nicht in die Nähe kommen. Solche Hunde sind das. Und habt ihr schon mal so ein richtig dickes, fettes Schwein gesehen, was so groß ist und da gehst du nicht hin und sagst, halt die da, du süßes Schweinchen oder du süßes Ferkelchen, sondern wenn so ein Koloss auf dich zurennt, da warnt uns Jesus vor. Wir sollen nicht dumm sein. Also die Welt besteht nicht nur aus Suchenden. Überraschung. Und dann gibt es aber noch eine Gruppe. Dann gibt es auch noch die Menschen, die halt gar nicht suchen. Die sind einfach zufrieden. Es ist alles gut. Alles wunderbar. Sind zufrieden und glücklich. Vielleicht tun sie sogar Gutes und verhalten sich ganz vorbildlich. Sind moralisch, haben großartige Maßstäbe. Aber an dieser Stelle dürfen wir nicht vergessen, keine gute Lebensführung führt zum Himmel. Keine gute Lebensführung führt zum Himmel ohne Jesus. Und von daher liegt da eine Gefahr. Für diese Menschen, weil sie vielleicht meinen, naja, ich habe ja keinen umgebracht und deswegen werde ich am Ende dann schon, passt schon. Aber für uns liegt da auch eine Gefahr. Weil wir dann vielleicht denken, ach, ja, was sollen wir denen denn sagen? Ich meine, da ist doch eigentlich alles in Ordnung, sind so gute Menschen und vielleicht gehen die sogar irgendwo auch hin und sagen, Jesus, ja, super und das ist auch. Aber gehören sie wirklich? Haben sie sich für Jesus entschieden? Sind sie gehorsam? Wir geraten jedenfalls schon in die Versuchung, die Botschaft zu verwässern. Schließlich sind das ja auch ganz gute Leute. Aber unser Zielgebiet, die Suchenden, die offen sind. Wie erkenne ich denn einen Suchenden? Das wäre so schön, wenn hier ein dickes Fragezeichen auf der Stirn stünde. Ah, super, komm mal hier, du hast Fragen, ich sehe dir das an. Nein, leider nicht. Woran erkenne ich einen Suchenden? Ich erkenne einen Suchenden daran, und es ist ein Versuch, eine Hilfe für uns. Und es wäre super, wenn wir beim gemeinsamen Essen darüber, über unsere Erfahrung sprechen, wie es uns gegangen ist in den vergangenen Jahren oder Jahrzehnten. Über Menschen, die zu Christus gekommen sind. Haben wir das am Anfang irgendwie gesehen oder war da eine Offenheit da, die zur Suche führte? Aber ich denke, ich erkenne einen Suchenden daran, wie er auf unsere gute Botschaft reagiert und sich verhält. Bei Michaela und mir war das am Anfang vor 20 Jahren. Ich würde nicht sagen, dass wir gesucht haben, als wir die Studenten kennengelernt haben und dann die Gemeinde und alles. Und ich habe auf Englisch in der Bibel gelesen, aber ich war offen. Okay, da ist dieses Angebot, ich gehe mal einen Schritt weiter, ich überlege mal. Ich war einfach offen. Und irgendwo, ein Kollege von mir hatte sich ja in dem Jahr davor umgebracht. Und das ist dann schon etwas, was eben etwas bewirkt in einem Leben. Zu nachzudenken, gibt es mehr als das oder ist das hier alles? Also eine Offenheit. Und als wir dann die gute Botschaft gehört haben, beziehungsweise immer wieder gehört haben, irgendwann sind wir dann zu Suchenden geworden, haben Fragen gestellt. Und das ist eben dann auch der Punkt. Ein Suchender ist dann aktiv und er will wissen. Und er mag nicht immer wissen, was oder wen er eigentlich sucht. Aber er weiß, irgendetwas stimmt nicht mit seinem Leben. Und dazu unterscheiden zwischen Menschen, die halt kein Interesse haben oder die offen sind, die suchen, dafür brauchen wir Weisheit. Und das bringt uns zu Punkt Nummer 2. In Kolosser 4, 5 und 6. Wandelt in Weisheit gegenüber denen, die draußen sind. Kauft die gelegene Zeit aus. Euer Wort sei alle Zeit in Gnade, mit Salz gewürzt. Ihr sollt wissen, wie ihr jedem Einzelnen antworten sollt. Wandelt in Weisheit. Wie kann ich in Weisheit wandeln? Ich überlege einfach und gehe. Nein. Ich wandle in Weisheit, indem ich lese und lerne und indem ich auch Gott um Weisheit bitte. Ohne Gebet, ohne Gottes Wort werden wir nicht weit kommen. Und wenn wir dann immer nur euer Wort, ja, und euer Gottes Wort. Und das Wichtige an der Stelle, in Gnade. Euer Wort sei alle Zeit in Gnade. Das heißt nicht, ich habe hier meinen Bibelholzhammer in der Tasche und ziehe den jemandem über, sondern liebevoll, Gnade. So wie ich möchte, dass die Menschen mit mir auch reden und mich ernst nehmen. Das ist ganz wichtig, unsere Einstellung da, wie wir reden. Manchmal ist es gar nicht so wichtig, dass wir alles ganz exakt genau so formulieren. Wie wir etwas sagen, ist da viel wichtiger. Ja, und wir brauchen auch Weisheit, wenn wir dann eben sehen, die haben kein Interesse, die wollen nicht. Dann den Staub von den Füßen zu schütteln, ein Zeichen dafür, ich bin jetzt ohne Schuld, ich habe meinen Teil getan. Was heißt das? Ich gucke die nie wieder an? Nein, aber jetzt momentan muss ich nicht nochmal sagen, da gibt es die Klamotten für umsonst fast. 50%, komm mit, du hast Ratten. Ich habe jetzt keine Ratten. Doch. Nein. Und Weisheit brauchen wir auch, nämlich uns selbst reinzuhalten. Schlechter Umgang verdirbt gute Sitten. Jetzt brauchen wir nicht zu meinen, auch wir passen uns jetzt, wir nehmen auch Paulus, wie er an die Korinther schreibt, und ich bin den Juden ein Jude, den Heiden ein Heide, also ich lebe genauso wie alle und damit ist supi. Da müssen wir vorsichtig sein an der Stelle. Das, was Paulus da schreibt, bedeutet nicht, wir leben wie die Welt, sondern das war ja auch eine Frage, die Paulus gestellt wurde. Sollen wir in der Sünde verharren? Er sagt, nein, das sei ferne. Wenn wir da uns nur danach ausstrecken und zuhören, was die Welt sagt, dann ist das so, es geht so ein bisschen bergab, so ein bisschen, und dann merken wir gar nicht, wie weit wir uns entfernen. Das ist ein langsamer Prozess. Und deswegen sagt ja auch Jesus, ich sende euch wie Schafe mitten unter Wölfe, darum auch seid nun klug wie die Schlangen und einfältig wie die Tauben. klug wie die Schlangen. Zu unterscheiden, da sind Wölfe, da sind Schweine, Hunde sozusagen. In Bildern gesprochen. Menschen, die nichts wissen wollen. Oder die auch sogar uns Schlechtes wollen. Da sollen wir klug sein, aber auch einfältig wie die Tauben. Wir wollen nicht das Evangelium verwässern, die frohe Botschaft, nur weil jemand meint, ich bin schon so großartig, also ich muss auch gar nichts ändern. Was steht oft auf, am Anfang eines Weges? Ich habe mich für Christus entschieden und ich brenne und das muss ich auch weiter sagen und ich habe so große Vorhaben und unrealistische Erwartungen. Also es hat mir jetzt am Anfang, ich kann mich jetzt auch nicht daran erinnern, dass mir jemand gesagt hätte, ach übrigens, wenn du mit Leuten über Christus redest, sagen wir mal, du redest jetzt mit 10 Leuten, also die Erwartung sollte schon sein, dass du mindestens 5 auch mit denen in der Bibel liest. Okay. Ja. Die meisten Menschen, die wir kennenlernen, werden der guten Botschaft nicht gehorchen. Und die werden nicht mit uns in der Bibel lesen. In Matthäus 7, was sagt Jesus da? 13 und 14. Geht hinein durch die enge Pforte. Denn weit ist die Pforte und breit der Weg, der zum Verderben führt. Und viele sind es, die auf ihm hineingehen. Denn eng ist die Pforte und schmal der Weg, der zum Leben führt. Und wenige sind, die ihn finden. Okay, was sind jetzt viele, was sind wenige, was ist eng und was ist jetzt breit? Tja. Mancher denkt, ich meine, wir sind eine christliche Gesellschaft und eigentlich ist die Pforte ist gar nicht so schmal, dann wäre auch unser Denken so schmal. So schmal ist der Herr natürlich nicht. Also eigentlich ist sie so und ganz breit ist. Also wenn wir die Schrift anschauen, wenn wir die Realität anschauen, dann ist die Pforte ganz schön schmal, habe ich den Eindruck. Und der Weg. Und es sind tatsächlich eher wenige, die ihn finden. Aber was macht das mit uns, wenn wir eben am Anfang diese Quote von 50% nicht schaffen? Wir haben gedacht, Mensch, also 5 von 10, die werden doch bestimmt mit uns in der Bibel lesen. Ich habe doch was zu teilen. Und dann denke ich, ich habe es nicht richtig gemacht. Wenn ich nur so wäre wie der Bruder, die Schwester, also wie die, das ist toll. Und dann flüstert mir der Satan ein, ja, du bist echt nutzlos. Also du bist wirklich auch total ungeeignet und unwürdig überhaupt. Das weißt du schon, ne? Satan sagt, genau so ist es. Und deswegen lass das lieber gleich mit dem Weitersagen. Aber was Gott sagt, ist, schön, dass du meinen Willen tust. Und in meinen Augen bist du ein Erfolg. Schüttel den Staub von den Füßen und finde die Suchenden. Und ich werde sie dir schicken. Und das führt uns zu 5 Punkten, 5 Gründen, warum Nein gar keine schlechte Antwort ist. Denn wenn du die gute Botschaft teilst, dann gefällst du Gott. Das gefällt Gott, das möchte Gott von uns. Also von daher, das ist gut. Und wir lesen ja auch, dass Gottes Wort eben nicht leer zurückkommt. Das ist nun mal der Same, der ausgestreut wird. Und dann überlegen, ich habe auch oft überlegt, auch wenn ich es doch so rum gesagt hätte oder so rum, das habe ich nicht gesagt. Und dabei mache ich dann einen großen Fehler. 3 Parteien sind da mit im Boot. Der Zuhörer, ich und Gott. Und wenn ich dann mir meinen Kopf zerbreche, was ich alles nicht gesagt habe, wie ich es doch hätte besser sagen können, dann vergesse ich ja ganz nicht. Ich bin nur am Sehen. Wer gibt denn das Wachstum? Wer gibt das Wachstum? Gott. Damals, als wir noch drüben in der Wallerherstraße saßen und dann die kleinen Kinder von Florian während der Predigt schrien und weinten und sich die anderen Gedanken machten, hier dieses junge Paar, oh, das ist ja so unruhig, hoffentlich kommen die noch mal wieder. Hat uns irgendwie nicht gestört. Wir machen uns manchmal Gedanken, es kommt nicht auf die Umstände drauf an. Es kommt auf Gott drauf an. Gott ist nötig. Und nein, ist keine schlechte Antwort, weil der andere dann weiß, wenn er eine Frage hat, wenn die Antenne auf Empfang steht, dann weiß er, ja, zu ihm kann ich gehen. Der steht bereit. Der hat mich schon mal eingeladen. Der möchte gerne mit mir darüber reden. Das ist gut. Und die Person sucht jetzt einfach nicht. Dann weiß ich eben, da muss ich meine Zeit dann nicht noch groß verschwenden und nochmal und nochmal und nochmal. Das heißt nicht vollkommen missachten, links liegen lassen. Nein, nein. Aber ich muss nicht nochmal den Hammer rausholen und draufhauen, bis dann wirklich die weiße Fahne gehisst wird. Und außerdem können dann die Leute sagen, ja, sie können dann nicht mehr sagen, ja, Gott hat ja zu mir keinen geschickt. Also, ich wusste von gar nichts. Nein. Nein. Ja, Hinweise und Praktisches. Und auch das ist ein Prozess. Wie ist das am Anfang? Du wirst Christ und siehst, oh, das ist so großartig, wie derjenige oder diejenige mit Menschen umgeht oder das so locker weitergibt oder die Menschen so. Das ist toll. Ich wäre gern wie. Wir können viel voneinander lernen. Zweifellos. Aber die Aufgabe ist für mich, der beste Rüdiger zu sein, der ich sein kann. Und keine Kopie von irgendjemandem. Ich bin einzigartig. Genauso wie ihr. Jeder von uns ist einzigartig. Wenn ich jetzt sage, ich wäre gern so wie, dann sage ich ja, Gott, du hast mich jetzt nicht ganz richtig gemacht. Also du hast hier was vergessen, was... Nee, ich bin einzigartig. Jeder von uns. Und so verpönt das irgendwie ist, auch darüber nachzudenken, aber ja, es ist kein Wettkampf, es ist keine Konkurrenz und Neid und Eifersucht. Ist unter Christen kein Thema. Nein, natürlich nicht. Aber sorry, Männer sind irgendwie schon auch zum Teil so gepolt. Und besonders in unserer Gesellschaft, wo es auf Leistung ankommt, etwas besser zu machen. Und das ist ja mein langer Prozess. Wenn ich sehe, mein Bruder, der kann sowas so viel besser. Das ist toll. Dass ich dann wirklich dahin komme und sage, Mensch, ich freue mich darüber. Oder wenn ich zuerst auch merke, ich freue mich gar nicht zuerst darüber und ich bin eigentlich gar nicht, sondern was ist denn das da eigentlich in mir drin? Wieso bin ich da eigentlich? Bin ich jetzt neidisch auf meine Schwester, weil sie irgendwie, was ist da los? Da muss ich achtsam sein. Der Teufel geht umher wie ein brüllender Löwe und sucht, wen er verschlingen kann. Und auch da, wenn wir die ganze Woche nur in der Welt sind und keine Gemeinschaft mit Geschwistern haben, uns nicht gegenseitig ermutigen und sagen, pass auf, bleib im Wort. Hast du ein Wort für mich? Lass uns darüber nachdenken. Wenn wir nur in der Welt sind, da ist es vielfach nur so. Das Bild des Körpers hören wir auch immer wieder. Wunderbar, wie Paulus das verwendet. Ich mache oft den Fehler, ich denke mir, ja, sind ein paar, so ist irgendwie der Arm, die Beine, der Kopf, unser Haupt ist natürlich unser Herr, also so viele Glieder haben wir eigentlich gar nicht. Aber wenn wir dann überlegen, was gehört eigentlich zum Körper alles dazu, die ganzen Sehnen und so weiter und so fort, jedes der Unterstützung dienende Gelenk, Epheser 4, also es ist so viel mehr nötig. Und vielleicht ist der eine starke Sehne und ist fürs Bein zuständig und der andere im Arm. Also jeder hat so eine einzigartige Aufgabe und zusammenzuarbeiten. Das ist der Clou. Das ist das Wichtige. Und so ist eben das Mitteilen der Botschaft. Ist eben so viel mehr, als jetzt nur hinauszugehen und zu sagen, hallo, Jesus ist für euch alle gestorben. Das ist viel mehr. Dazu gehört, sein Enkelkind mit zur Kinderstunde mitzubringen, zur Gemeinschaft einzuladen, sich um Geschwister zu kümmern. Das gehört mit dazu. Und jeder von uns ist in einer einzigartigen Situation, da wo du lebst, da wo du arbeitest und deine Familie und wo auch immer. Du bist einzigartig. Da kann man niemand anderen sagen, das ist alles, das ist jetzt der Job von. Und immer wieder, die gute Botschaft zu teilen, ist ein Lebensstil. Ich teile sie. Und wie tue ich das? Nebenbei. Wenn eine Mutter ihre Kinder erzieht, nebenbei. Sich mit anderen Müttern trifft und über den Segen spricht, den sie hat, weil die Richtschnur für die Erziehung Gottes Wort ist. Darüber zu sprechen, so nebenbei. Und bei all dem immer wieder zurückzukommen, auf wen vertraue ich eigentlich? Bin ich am Hirten dran? Oder habe ich jetzt irgendwie die drei Sätze, die ich sage und damit, nein, bin ich am Hirten dran? Bin ich am Hirten dran? Und wie ist das mit der liebevollen Einstellung? Und in Markus 4, 33, so wie sie es zu hören vermochten, wie sie es zu tragen vermochten. Ich muss schon gucken, wo steht der andere? Wenn die Antennen überhaupt nicht auf Empfang stehen, dann brauche ich auch nicht zu sagen, Jesus ist für dich gestorben. Das wollte ich übrigens nochmal sagen. Sondern da reicht der Hinweis auf, gibt es nicht mehr im Leben als nur Essen und Trinken? Ich komme nochmal abschließend auf mein Erlebnis von Mittwoch zurück. Also am nächsten Tag, also die Kolleginnen hatten ja eine gute Botschaft geteilt und ich bin dann zu der einen Kollegin hin und habe ja nochmal nachgefragt, was war da gestern los? Und sie so, ach, willst du auch hin und so? Also da 30 und so weiter. Nee, ich wollte das benutzen, Teilen der guten Botschaft als Einleitung für meine Predigt am Sonntag. Ach so, ja, okay. Das war, wenn ihr mich fragt, ich habe ihr angeboten, sie kann nachfragen. Sie weiß, ich bin Christ. Aber ich hätte natürlich noch mal sagen können, Rieke, willst du gar nicht wissen, worum es geht? Das ist ganz wichtig. Du hast Ratten bei dir. Nein, reicht. Die Antennen sind da nicht weiter auf Empfang. Also Ziel der Predigt war, das Teilen der guten Nachricht näher zu untersuchen. Was bedeutet das eigentlich? Unser Leben. Einfach mit anderen sprechen. Früher habe ich auch mehr gedacht. Oder auch, wie machst du das eigentlich? Wie kommst du dazu, zu einem guten geistlichen Gespräch? Ne? Kennt ihr das? Also jemand, Schwester oder Bruder erzählt, letzte Woche da hatte ich wieder 23 super Gespräche und wir haben über... Mein letztes Gespräch ist irgendwie... Wann war das? Ich habe es rot im Kalender angestrichen. Wie machst du das? Und der Schlüssel ist eigentlich, wenn ich die Liebe im Herzen habe und wenn ich auf den Hirten schaue, dann habe ich Gemeinschaft und dann, wenn das Herz voll ist, dem geht der Mund über, aber natürlich in Weisheit. Und einfach zu sagen, ich wünsche noch einen gesegneten Tag. Okay, bietet die Möglichkeit einer Nachfrage. Wie geht es dir? Oh. Gut, das Wichtigste ist geregelt. Aha, okay. Also, zu meiner Kollegin zu sagen, ja, also das ist die Einleitung für meine Predigt am Sonntag. Das bietet die Möglichkeit. Ich denke, das ist Teil der guten Botschaft. Das ist mein Wunsch, dass wir beim gemeinsamen Essen darüber weiter ins Gespräch kommen. Salzig zu sein, weise zu sein, aber zu gucken, sind die Antennen auf Empfang und dann bereit zu sein für mehr. Möge uns der Herr segnen und behüten auf diesem Weg. Amen.